Das ist das Thema. Streit. Wie wird eine Gemeinde friedfertig? Jakobus hat uns dazu was zu sagen. Kapitel 3, die Verse 13 bis 18, lese ich uns nach der Übersetzung der Hoffnung für alle. Da schreibt Jakobus: Hält sich jemand von euch für klug und weise? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein. An seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit vertret ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung, da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selber Frieden schafft, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Wie wird eine Gemeinde friedfertig? Ich habe es noch etwas kürzer und salopper auch gefasst. Hört auf zu streiten. Der erste Punkt, auf dem Jakobus hier zu sprechen kommt, habe ich mal so betitelt: Glaube und Leben. Glaube ist immer am Leben und an der Lebensführung ablesbar. Glaube und Leben, das gehört zusammen. Das kann man nicht das eine ohne das andere haben. Jakobus sagt hier in Vers 13: Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Nun gibt es da manchmal so, Einschätzungen gegenüber Jakobus vor allem, diesem Jakobusbrief, dass man sagt, ach, der steht so ganz anders da, als ein Jakobus dasteht oder wie auch immer. Ich teile diese Meinung nicht. Ich denke, dass sich Jakobus mit dieser pointierten Zuspitzung, dass ja Leben und Glauben zusammengehören, nicht alleine steht, sondern dass er im Einklang ist mit Jesus, mit Paulus, mit Johannes, mit Petrus und so weiter. Ich erinnere nur mal ganz kurz, sagt nicht auch Jesus in Johannes 13, woran sollen die Jünger Jesu erkannt werden? Am Glauben? An der Liebe, sagt Jesus, soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Paulus, auch in 13er Kapitel, 1. Korinther 13, kommen wir nochmal dazu, sagt das auch, wenn er sagt: Ich kann in Gottes Auftrag prophetisch reden, ich kann alle Geheimnisse Gottes wissen, ich kann alle seine Gedanken erkennen, ich kann sogar einen Glauben haben, der Berge versetzt. Aber wenn ich keine Liebe habe, ist das alles nichts. Also wir sehen schon an diesen Beispielen, auch für Jesus, für Paulus, man könnte noch Beispiele anführen, im Johannesbriefen, bei Petrus, dass deutlich wird, auch die anderen Autoren im Neuen Testament halten das ganz eng zusammen, Glaube und Leben. Natürlich leben wir aus der Vergebung. Wir feiern Abendmahl heute, weil wir wissen, nur bei Jesus empfangen wir neues Leben. Und es wird auch weiterhin so bleiben, sozusagen, je mehr meine alte Adamsart zurücktritt, desto mehr wird die Christusart, die Freundlichkeit und Güte Gottes in mir zu finden sein. Jakobus sagt, das sind Kennzeichen wahrer Weisheit, ein freundliches und ein gütiges Wesen. Und Jakobus schreibt das an Christen und er muss es offensichtlich schreiben, weil es da keinen Automatismus gibt. Das wäre natürlich so eine feine Sache, man wird Christ und man wird gütig und freundlich. Das ist nicht so. Entspricht nicht meiner Erfahrung. Und Jakobus hätte sich nicht die Mühe machen müssen, diesen Brief zu schreiben, wenn es anders wäre. Ich fasse es mal so zusammen, diesen ersten Punkt, Glaube und Leben. Die Frage, und du willst Christ sein, ist nicht so unmöglich, wie sie klingt. Vielleicht haben wir diese Frage ja schon an andere Leute gerichtet. Und du willst Christ sein? Vielleicht haben auch andere diese Frage schon an uns gerichtet. Und du willst Christ sein? Und diese Frage, sage ich, ist deshalb nicht so unmöglich, weil ich glaube, dass die Welt da draußen ein ganz feines Gespür hat für Liebe, eine Sehnsucht hat nach Liebe, nach Freundlichkeit und Güte. Und wo soll sie die denn suchen und finden, wenn nicht in der Gemeinde Gottes? Hat nicht auch Paulus gesagt, im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 5, ich zitiere, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren, der Herr kommt bald. Philipper 4, Vers 5. Ein adventlicher Text. Und die Leute dürfen und sollen das in unserer Mitte finden. Liebe, Freundlichkeit und Güte. Nun gibt es vielleicht den Einwand, dass wir sagen, ja, ich könnte ja nur so von Freundlichkeit und Güte und Liebe strahlen, wenn da nicht, und das ist mein zweiter Punkt, wenn da nicht XY wäre. Wenn da nicht diese Monster wären. Jakobus sagt in Vers 16, wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung, da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Adventszeit, wir singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Jetzt die Frage, wen lassen wir ein? Lassen wir aller Gemeinheit sozusagen, haben wir aller Gemeinheit Tür und Tor geöffnet oder aber öffnen wir unsere Herzenstüren Jesus Christus, seinem Heiligen Geist? Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Von wem schreibt hier eigentlich Jakobus? Er schreibt von der Gemeinde. Was weiß denn Jakobus von der Gemeinde, dieser Bruder Jesu? Nun, Jakobus kannte sich mit Gemeinde aus. Jakobus, das erfahren wir, wenn wir in der Apostelgeschichte einmal durchblättern, war zum Beispiel in Apostelgeschichte 12 steht das, Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Das war die Zeit, als Petrus im Gefängnis war. Da hatte Jakobus auf jeden Fall die Leitung der Gemeinde inne. In Apostelgeschichte 15 begegnet er uns wieder als Leiter der Jerusalemer Gemeinde, der bemüht war, als Vermittler aufzutreten in diesem Streit um die Heidenmission. Und auch in Apostelgeschichte 21 begegnet uns Jakobus noch einmal als derjenige, dem Paulus nach seiner dritten Missionsreise Bericht erstattet. Schauen wir genauer hin bei Apostelgeschichte 15, dann ist das hier unser Thema. Da war nämlich die Einheit der Gemeinde Jesu gefährdet. Streitsucht herrschte, über eine Streitfrage war man aneinander geraten. Und Jakobus war eben um Einheit der Gemeinde bemüht. Man hätte es sich leichter machen können, man hätte natürlich auch sagen können, ach, wenn der nicht meiner Meinung ist, dann soll er halt gehen. Oder wenn die nicht meiner Meinung sind, dann gehe halt ich. Jakobus kannte sich mit Gemeinde aus. Und Jakobus hat uns in Apostelgeschichte 15 ein Beispiel dafür gegeben, wie eine Gemeinde mit Streitfragen umgehen kann. Damals, um das noch kurz zu erwähnen, damals ging es um die Frage der Beschneidung. Also es ging um die Frage, welche Bedeutung hat das jüdische Gesetz noch für uns als Gemeinde? Da gab es eine Gruppe, die ganz deutlich gesagt hat, wer in unsere Gemeinde kommt, der muss sich auch an das jüdische Gesetz halten. Und dann gab es eine andere Gruppe, da waren Paulus und auch Petrus die Fürsprecher, die haben gesagt, das kann doch nicht sein, wir haben doch erlebt auf dem Missionsfeld, dass Menschen, Nicht-Juden, zum Glauben gekommen sind. Und sie sind eben nicht durch das jüdische Gesetz zum Glauben gekommen, sondern allein durch die Botschaft von Jesus. Jetzt war Jakobus gefragt. Die Frage war, wie bringe ich diesen Streit zu Ende? Wie bringe ich diese Gemeinde wieder an einen Tisch? Wie bringe ich sie zur Einheit? Jakobus zielt in seiner Argumentation in Apostelgeschichte 15 auf einen Kompromiss. Ist mal ganz interessant zu schauen, wie er diese Streitfrage löst. Ganz konkret sagt er, offensichtlich kann Beschneidung, das war das Unterscheidungsmerkmal zwischen Juden und Heiden, das kann nicht mehr das Unterscheidungsmerkmal sein, weil eben jetzt auch Heiden, Nicht-Juden, Christen geworden sind. Aber so ein Unterscheidungsmerkmal soll es doch geben. Damit greift er sozusagen diese judenchristliche Seite auf. Dass er sagt, ja, ich plädiere auch für ein Unterscheidungsmerkmal, aber dann greift er auf der anderen Seite auch auf das Anliegen von Paulus und Petrus und sagt, stimmt, wir haben Heidenchristen unter uns, für die hat das jüdische Gesetz so keine Geltung mehr. Und dann schlägt er seine Bibel auf, schlägt dritten Buch Mose, Levitikus auf, schaut in Kapitel 17 und 18 und findet noch zwei andere Unterscheidungsmerkmale des jüdischen Volkes vom Rest der Welt und sagt, diese beiden Unterscheidungsmerkmale, die könnten doch ein tragfähiger Kompromiss sein für unsere Jerusalemer Gemeinde. Und dann schlägt er vor und sagt, wie wäre es denn, wir einigen uns darauf, wenn alle Judenchristen wie Heidenchristen auf den Genuss von Götzenopferfleisch verzichten und auch auf Blutgenuss verzichten. Und wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen, dass wir Ehen unter Blutsverwandten nicht zulassen? So konkret fasst er das und damit gewinnt er beide Seiten. Alle sind mit diesem Kompromiss einverstanden. Und die Jerusalemer Gemeinde hat eine Lösung ihrer Streitfrage gefunden, die vielleicht jenseits dieser Frage war, die ursprünglich also die Gemüter erhitzt hat, Beschneidung oder nicht. Ein ganz interessantes, wegweisendes Beispiel, wie Gemeinde Streit nicht nur überwindet, sondern eben aus einem Streit heraus dann auch zu tragfähigen Kompromissen kommt. Es war nicht nur die Jerusalemer Gemeinde, die gestritten hat. Wir wissen aus den anderen neutestamentlichen Briefen, dass praktisch in jeder Gemeinde gestritten worden ist über diese Fragen des jüdischen Gesetzes, aber auch über andere Fragen. Paulus kann in 1. Korintherbrief Kapitel 1 sehr grundsätzlich formulieren, Vers 10 ist das, 1. Korinther 1, Vers 10, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen. Seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Also noch einmal zusammengefasst, mit Blick auf Apostelgeschichte 15, unter Umständen heißt es, mit Blick auf die Heilige Schrift nach Kompromissen Ausschau zu halten. Und das ist etwas anderes, Kompromisse, als eben zu sagen, ach, wenn doch der oder die endlich schweigen würde oder wenn doch X oder Y nicht mehr in unserer Gemeinde wären. Schritte zum Frieden, das ist mein dritter Punkt. Schritte zum Frieden, nicht nur in der Gemeinde, ich denke, das lässt sich auch anwenden in Familie oder in anderen Umfeldern, Arbeitsplatz, Schule. Schritte zum Frieden gibt uns Jakobus im Vers 17. Und das könnte man fast schon so als eine To-Do-Liste lesen. Da heißt es nämlich in Vers 17, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Das ist Jakobus 3, Vers 17. Und ich entdecke in diesem einen Vers zwei Listen. Eine Liste für die, die streiten, und eine Liste für die, die Streit schlichten. Schauen wir uns mal die erste Liste an. Schritte zum Frieden als, ich nenne es mal kurz, Streiter. Was gibt Jakobus hier für Hinweise? Ich drösel das nochmal auf. Also als Erste sagte er, seid vor allem aufrichtig. Sei aufrichtig, das heißt eben auf Deutsch, sei ehrlich. Sag wirklich, um was es dir geht, was ist dein Punkt. Das hatten die so auch in Jerusalem gemacht. Wir wollen, dass das jüdische Gesetz eingehalten wird. Wir wollen, dass alle beschnitten werden, ob sie nun Juden sind oder nicht. Sei ehrlich, sei aufrichtig. Was ist es, was dich streiten lässt? Ist gut, wenn man sich noch daran erinnern kann, wenn es einem nicht wie den Monstern am Ende geht, dass man sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, über was ich oder wir gestritten haben. Im nächsten Punkt aber sagt dann auch Jakobus, sucht den Frieden. Also überlege gut, was der Aussöhnung dient. Und das meint eben nicht diesen Scheinfrieden, wo wir die Teppiche dann hochheben und sagen, wir kehren alles unter die Teppiche. Das ist nicht der Friede, den Jakobus meint oder auch an anderer Stelle in der Bibel gemeint ist, sondern da ist immer von Aussöhnung die Rede, wenn von Frieden die Rede ist. Und das heißt eben, die Dinge kommen auf den Tisch und man klärt sie bis dahin, ja, etwa, dass am Ende ein Kompromiss steht, so wie in der Jerusalemer Gemeinde unter Jakobus. Der Kompromiss, die Lösung des Streits war. Dritter Punkt, von dem Jakobus spricht, ist, sei freundlich, bleibe freundlich. Das kennen wir alle, der Ton macht die Musik. Manchmal ist es gar nicht mehr das Was, sondern das Wie wir streiten und was wir, nicht was wir sagen, sondern wie wir es sagen, das den Streit oder die Kontrahenten verhärtet, die Fronten verhärtet. Und dann eben heißt es bei Jakobus, seid bereit nachzugeben. Ich übersetze das eben mal, suche nach Kompromissen. Streit erwächst da, das ist das Typische für Streit, wo eben zwei Wünsche aufeinanderprallen. Ja, das kann beim Weihnachtsbaum beginnen. Welche Größe hat er denn? Wir sind gespannt, also wir hoffen dann von Familie Haugwitz noch zu hören, wie sie das Problem gelöst haben. Zwei Weihnachtsbäume, keine Ahnung. Ja, da prallen zwei Wünsche aufeinander. Oder ob man doch noch bereit ist, sich auf einen Baum zu einigen. Also man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Anlässe. Und an all diesen Anlässen können wir aber, und das ist ja das Schöne, auch wieder einüben, auch als Gemeinde einüben, zu sagen, wir wollen aufeinander zugehen und wollen Kompromisse eingehen. So, ich sage es nochmal, wie eben Jakobus einen Kompromiss gefunden hat, mit dem beide Parteien in Jerusalem gut leben konnten. Und dann heißt es noch bei ihm, lass dir etwas sagen. Also, hör dir Kritik an, beherzige sie, versuche den anderen zu verstehen. Lass dir etwas sagen. Der Kompromiss musste angenommen werden. Da mussten beide Abstriche von dem machen, was sie eigentlich wollten. Die Judenchristen wollten eigentlich Beschneidung. Jetzt ist es Verzicht auf Götzenopferfleisch, auf Blutgenuss und der Verzicht auf Ehen mit Blutsverwandten geworden. Die andere Seite wollte gar nichts mehr mit dem jüdischen Gesetz zu tun haben. Paulus erklärt sich bereit und sagt, ja, lass uns das in den neuen Gemeinden so auch bekannt geben. Das ist tragfähig, das sind wirklich Punkte, von denen ich meine, dass sie ein gutes Unterscheidungsmerkmal dann auch für christliche Gemeinde darstellen. Beide Seiten mussten Abstriche machen, Beide mussten sich was sagen lassen. Und dann kommt eine zweite Liste noch. Aus dem letzten Teil von Vers 17 heraus sagt Jakobus, hab Mitleid mit anderen. Mitleid heißt für mich eben dann auch an dieser Stelle, wenn ich schlichter bin, ich nehme mir die Zeit, die einzelnen Standpunkte, Streitpunkte anzuhören. Mit dem Ziel, sagt Jakobus, bewirke Gutes. Bei Jakobus, der hatte ein ganz klares Ziel für seine Jerusalemer Gemeinde. Das war schon immer ein Thema gewesen, Apostelgeschichte 6. Wer sich erinnert, da ging es um den Streit der Versorgung von auch wieder Witwen aus der judenchristlichen Seite und denen aus der heidenchristlichen Seite. Und da war auch schon das Ziel gewesen, Einheit. Jakobus hat immer vor Augen, es braucht Einheit in der Gemeinde, bewirke Gutes. Also ein Ziel zu haben als Schlichter, zu sagen, ich möchte wirklich daran mitwirken, dass die Einheit wiederhergestellt wird. Der nächste Punkt dabei ist eben, dass Jakobus sagt, sei unparteiisch, bleibe auch unparteiisch. Damit hat auch der nächste Punkt zu tun, ohne Vorurteile, also als Streitschlichter darf ich nicht mit Vorurteilen oder Vorverurteilungen kommen, darf mich nicht gleich auf die eine oder die andere Seite schlagen, sondern bleibe eben außen vor. Und in allem, sagt Jakobus dann, bleibe ohne Heuchelei. Also sei ehrlich mit den anderen, sei ehrlich auch mit dir. Jakobus 3,17 dachte ich mir so, also Johannes 3,16 haben, denke ich, viele von uns vor Augen, begleitet uns, weil es ein wichtiger Vers ist, der uns sagt, woher wir kommen, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Und Jakobus 3, Vers 17 klingt so ähnlich, der leitet uns an, wie auch diese Liebe in der Gemeinde immer wieder gewonnen werden kann. Und das stand ja am Anfang der Predigt, dass Glaube und Leben eben eine Einheit bilden. Und Jakobus möchte uns dazu anleiten, dass der Glaube in unserer Gemeinde und dann auch natürlich von außen sichtbar wird in der Liebe an unserem Leben. Und dass wir es lernen auch, mit Streit in einer guten Weise umzugehen, damit ja, der Friede Jesu in unseren Herzen und in unserer Mitte wohnt. Amen.